Montag, Mittwoch und Donnerstag wollten wir uns zum Gebet treffen. Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens. Am Montag um 7 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 7:30. Und noch eine Ergänzung zu dem, was der Harry gesagt hat. Am Donnerstag um 7:30 haben wir gesagt, wollen die Ältesten jeder für sich und jeder persönlich auch mal ihre eigene Position zu unserem Thema Rolle der Frau und Frauen der Gemeinde bekannt geben oder darstellen, und dazu ist jeder eingeladen. So, nachdem wir den Petrusbrief abgeschlossen haben, beginnen wir im Rahmen der Wortbetrachtung nun eine neue Reihe und schauen in ein Buch des Alten Testaments. Das ist das Buch Ruth, und das haben wir aufgrund eines Wunsches jetzt auch ausgewählt. Wir hatten ja mal gefragt, gibt es Wünsche, Ideen für den nächsten Text in der Wortbetrachtung oder die nächste Reihe, und da kam dieser Wunsch nach diesem Buch Ruth, und dem haben wir uns angeschlossen, und so wollen wir jetzt in den nächsten Gottesdiensten zur Wortbetrachtung mal durch dieses Buch gehen. Das Buch hat 4 Kapitel, in Summe 85 Verse, und ich denke mal, so eine halbe Stunde ist man durch, wenn man es mal liest, komplett. Und es ist keine schwer und hochtheologische Abhandlung, sondern es erzählt eigentlich das Schicksal einer Familie in Israel, circa 1200 oder 1000 vor Christus. Und für den Gottesdienst heute sind die ersten 9, ich habe es mal auf die ersten 10 Verse ergänzt, weil beim nächsten Mal soll es erst mit dem 11. weitergehen. Also für die ersten 10 Verse haben wir quasi den Text vorgegeben für heute Morgen. Und bevor wir den Text dann, oder bevor der Harry den Text dann nochmal lesen wird aus der Bibel, möchte ich kurz schon mal den Text, ich sag mal, spoilern, der Mika versteht mich jetzt, vorgreifen, weil ich gedacht habe, wenn ich den mal kurz erzählt habe, worum es da geht, und man dann im Nachgang den Text liest, dann kann man es nochmal ein bisschen besser aufnehmen, weil man ist dann ein Stück weit schon vorgespannt und vorbelastet. Und in dem Sinn wollte ich das mal ganz kurz jetzt erläutern. Es geht also in diesem Buch erstmal um einen Mann, Elimelech, vermutlich nicht ganz arm, der wohnt in Bethlehem und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Es ist nämlich Hungersnot, und er muss jetzt überlegen, was tue ich, und er entscheidet sich dafür, mit Frau und 2 Kindern in das Land der Moabiter zu gehen, in der Hoffnung, dort zu essen zu finden. Und dieser Weg nach Moab endet aber leider im Desaster, denn Vater und beide Söhne sterben dann in Moab, und Noomi, so heißt seine Frau, bleibt als Witwe zurück, und die Schwiegersöhne hatten geheiratet. Da ist dann von den Schwiegertöchtern Ruth und Orpa die Rede. Und sie hören dann irgendwann in Moab, dass es wieder zu essen gibt in Israel, und entscheiden sich dann wieder zurückzugehen in die Heimat von Noomi. Ruth und Orpa waren eben Frauen aus den Moabitern, und sie entscheiden sich zurückzukehren nach Bethlehem, und die beiden Schwiegertöchtern gehen dann mit dieser Naomi. So mal ganz grob. Und jetzt der Text, wie er original in der Bibel steht, und da möchte ich den Harry mal zu bitten, den vorzulesen. Und wie immer lade ich ein, gerne zum Lesen des Wortes Gottes auch aufzustehen.
Ruth 1, von Vers 1. Zu der Zeit, als das Volk von Israel von den Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine große Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Danach starb Elimelech, und Noomi blieb mit ihren Söhnen alleine zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa, Ruth. Etwa 10 Jahre später starb auch Machlon und Kiljon. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt hatte und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brachten sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie er sie dem Verstorbenen und mir entgegengebracht hatte. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren.
Ja, als ich mich in der Vorbereitung mit diesen 10 Versen beschäftigt habe, da habe ich so gedacht, ach du, was sagst du denn jetzt dazu? Weil ich hatte ja jetzt auch das Anliegen, nicht vorzugreifen auf den Rest der Geschichte, sondern mich auf diese 10 Verse zu beschränken. Und gestern traf ich den Harry vorm Haus und da sagte Harry zu mir, ja, ich habe den Text mal durchgelesen und was willst du denn dazu sagen? Und sage ich, Harry, genau das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich so gedacht in der Vorbereitung, ja, ich versuche mal so Stück für Stück mich dem Text zu nähern und gucke erst mal drauf, in welcher Situation befindet sich denn jetzt hier diese Familie, wo spielt denn die Geschichte? Und den ersten Hinweis, den ich da gefunden habe, ist im ersten Vers. Ich weiß nicht, ob ihr den anzeigen könnt. Der zeigt nämlich, in welcher Zeit diese Geschichte von Ruth oder hier von Elimelech, Naomi, Orpa und Ruth und die beiden Söhne spielt. Sie spielt in der Zeit der Richter. Das ist ja die Zeit, nachdem das Volk Israel eingenommen hatte. Josua war gestorben, aber das Volk hatte keinen König. Und in diesem Volk fehlte also jetzt ein Führer und nach kommt man auch auf Abwege und Umwege und vergisst Gott. Ich habe gelesen, dass diese Zeit auch genannt oder dass die Abfolge, die in dieser Richterzeit beschrieben ist, in der Bibel auch Richterschema genannt ist. Damit ist gemeint, dass es immer so ein Zyklus gibt. Israel fällt ab, wird unterdrückt, dann als Maßnahme Gottes es wieder zurückzubringen, schreit zu Gott. Gott greift ein, beruft einen Richter, der dem Volk dann Rettung und Befreiung bringt. Israel dient wieder Gott, bevor es wieder abfällt und dieser Kreislauf eben erneut beginnt. Das ist so ein bisschen die Zeit, in der diese Geschichte hineinspielt. Und wir lesen da in dem letzten Vers in Richter, dass es auch so eine Zeit war, wo jeder so das tat, was er für richtig hielt und was ihm so gerade passte. Also, die Geschichte spielt in der Zeit der Richter. Wo spielt die Geschichte? Wir lesen, die ziehen los in Bethlehem. Bethlehem ist uns ja ein Begriff und ich habe gelesen, dass dieses Wort, das hier gebraucht wird, oder der Name Bethlehem Haus des Brotes heißt. Und man kann ja hier schon denken, jetzt ziehen die im Haus des Brotes los, weil es kein Brot gibt und suchen Brot. Also dieses Haus des Brotes ist jetzt hier irgendwie nicht der Situation entsprechend. Und Gott hatte, so denke ich, diese Hungersnot auch ein Stück weit auch als Maßnahme dem Volk Israel gegeben. Denn er hat angekündigt, und da habe ich in 5. Mose 28 eine Stelle gefunden, dass dafür, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an alles, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel und allem. Also Gott tut hier etwas, was er eigentlich schon angekündigt hat. Er ruft hier quasi eine Erziehungsmaßnahme, nämlich die Hungersnot, der Mangel an Brot, für die Israeliten auf. Und er steht quasi zu seiner Verheißung. Es herrscht Hungersnot und Gott steht zu seinem Wort im Segen und dann halt auch hier im Gericht. Ja, also in Bethlehem spielt die Geschichte oder da geht es los und dann kommt der Umzug. Und damit dann auch ein Stück weit die Handlung, die wir hier in der Geschichte lesen. Ja, der Elimelech, dieser Vater und Mann, versucht natürlich dieser schwierigen Geschichte jetzt zu begegnen. Und er entscheidet sich, nach Moab zu gehen, weil er gehört hat, dort gibt es Essen. Und ihr habt schon die Karte hier an die Wand dargestellt. Bethlehem ist da, wo der rote Punkt ist, südlich von Jerusalem. Das in der Mitte, das langgezogene Blaue, ist das Tote Meer. Und Moab ist eigentlich jetzt rechts unten auf der östlichen Seite des Toten Meers, da, wo die beiden Pfeile hingehen. Und man kann es schon erkennen, wenn man nicht durch das Tote Meer durchwandern will, dann muss man außen rum gehen, entweder über die Route Jericho im Norden, gelangt man dann nach Moab, oder südlich unten über Zoar, das ist das Gebiet von Sodom und Gomorra, gelangt man dann auch eben nach Moab. Und eine dieser beiden Routen wird die Familie eben gegangen sein, Distanz so ungefähr 80 bis 100 Kilometer. So, und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, wo sind die denn da wo sind die hingelangt da bei dieser Moabiter? Und ich habe doch gestaunt, dass die Bibel einiges zu Moab und zu Moabitern verrät. Und da möchte ich ein Stück weit mehr drauf eingehen. Also Moab, das ist das Gebiet, wo die Moabiter lebten. Und die Moabiter stammten von Lot ab. Lot ist ja der Neffe Abrahams, also der Sohn des Bruders Haran. Und hat damit quasi verwandtschaftliche Verhältnisse mit Abraham. Und wir kennen ja Lot aus der Geschichte von Sodom und Gomorra, wo Lot mit seiner Familie dem Gericht entflieht und nach Zoar, das ist ganz unten noch, für die es noch lesen können, ganz unten im Süden des Toten Meeres, da flieht er hin. Wir erinnern uns, die Frau guckt zurück, wird zur Salzsäure, aber in Zoar fühlen sie sich nicht sicher und gehen dann ins Gebirge, in eine Höhle. Und dort in der Höhle sagen seine Töchter, ja, dass kein Mann im Lande ist, der ihnen Nachkommen geben könne, und machen ihren Vater betrunken, schlafen mit ihm und beide werden schwanger. Und Lot wird quasi zum Vater und gleichzeitig zum Großvater der beiden aus dieser Verbindung entstehenden Söhne. Und der eine heißt eben Moab und der andere Ben-Ami. Und aus diesen beiden Söhnen entstammen quasi die Moabiter und Ammoniter. Dann finden wir in der Bibel in 5. Mose 23 einen Hinweis darauf, dass Gott die Moabiter von der Gemeinschaft mit seinem Volk ausschließt. Habe ich mich erst gefragt, warum ist das so? Weil sie waren ja verwandtschaftlich von der Herkunft her über Lot eigentlich damit ein Stück weit verbandelt. Aber es wird ganz klar gesagt, Gott schließt sie aus der Gemeinschaft aus, weil sie Israel nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind und Bileam auf der Reise dann gebeten haben, dem Volk Israel zu fluchen. Also als Israel durch das Land kommt, versorgen sie sie nicht und wollen ihnen fluchen. Und deshalb hat Gott quasi gesagt, euch, die Moabiter, schließe ich aus der Gemeinschaft meines Volkes. Und jetzt noch mal einen kurzen Sprung zurück zu unserer Serie von Nehemia. Ihr erinnert euch, als sie die Rolle gefunden hatten, die Schriftrolle, kommen sie an die Stelle, wo genau das steht, dass sie sich nicht vermischen sollen. Und sie sondern bei Nehemia ja diese Mischehen ab. Und das ist genau der Bezug hier, dass eben zu Zeiten Nehemias man realisiert, man hat nicht das getan, was Gott hier will, sondern Gott möchte nicht die Gemeinschaft mit diesen Moabitern und sondert quasi die Mischehen ab, ist quasi zurückzuführen auf dieses Gebot Gottes, dass die Moabiter nicht eingeschlossen sind in die Gemeinschaft mit Israels. Dann sind die Moabiter auch ein Instrument zur Erziehung des Volkes Israel. Denn sie fallen ins Land ein und ich sag mal, meines Erachtens nach als Folge oder als Art Züchtigung oder Erziehungsmaßnahme Gottes. Vielleicht können wir nochmal die nächste Folie machen. Genau. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Da gab Jahwe Eglon, dem König der Moabiter, Macht über Israel, weil sie taten, was Jahwe sehr missfiel. Und die Israeliten mussten quasi dann 18 Jahre lang, wie es hier steht, Tribut bezahlen. Also Moab wird auch gebraucht von Gott, um Israel quasi wieder zurückzuholen aus ihrer Entfernung von ihm. Und dann habe ich entdeckt, dass es ein ganzes Kapitel gibt in der Bibel, das beschreibt, wie Gott diese Moabiter sieht. Nämlich das Kapitel 48 aus dem Propheten Jeremia. Das Kapitel beginnt über Moab. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels, wehe. Und dann beginnt dann alles Mögliche, wie Gott Moab sieht und wie er so über Moab denkt. Und das Erste, was ich da mal nennen möchte, ist der Vers 11. Von Jugend an war Moab sorgenfrei, wie Wein durfte es ungestört lagern, niemals umgossen von Fass zu Fass, nie musste es in die Gefangenschaft. So ist ihm sein Geschmack geblieben, sein Geruch veränderte sich nicht. Ich habe mal hier die zwei Begriffe sorgenfrei und ungestört markiert. Das ist so ein Stück weit, was mir hängen geblieben ist. Moab ist so ein Stück weit ein Zeichen, ein Begriff von Bequemlichkeit. Moab, ein Land der Bequemlichkeit. Die waren sorgenfrei und durften ungestört sein. Das steht so ein Stück weit, oder dafür steht so ein Stück weit Moab. Ich möchte noch mal eine weitere Stelle lesen. Kommt nichts. Und zwar den 29. Vers. Wir haben gehört von Moabs Stolz, denn es ist über jedes Maß von seinem Hochmut, seinem Geltungsdrang und seiner Überheblichkeit. Und Jesaja 16 unterstreicht das nochmal. Wir haben vom Hochmut Moabs gehört, wie überheblich, stolz und vermessen es ist, doch sein Prahlen ist leeres Geschwätz. Also Moab ist nicht nur ein Zeichen für Bequemlichkeit, das Land für Bequemlichkeit, sondern auch das Land der Hochmütigen und Stolzen. Das Land, wo, ich sag mal, das bekannt war für Geltungsdrang, für Vermessenheit, für leeres Geschwätz. Auch das wird von Moab in der Bibel gesagt. Darüber hinaus vertrauen sie nicht auf Gott. Es gibt den Vorwurf in dem Vers 7, Jeremia 18, weil du auf seine Werke und Schätze vertraust, wirst du auch gezwungen werden, denn Gott Chemosh wird in die Verbannung geführt, seine Priester und die Obern dazu. Also sie vertrauten auf Werke und Schätze und nicht auf Gott. Das beschreibt ein Stück weit, wofür Moab steht, und wofür die Moabiter bekannt waren. Wir lesen auch noch in Psalm 60, dass Moab muss mir als Waschschüssel dienen. Und da habe ich gelesen, das ist ein Stück weit ein Bild für den orientalischen Brauch, dass Füße gewaschen werden und dieses dreckige Wasser quasi dann aufgefangen wird in einer Waschschüssel. Zum einen mal ein Zeichen für Verachtung, wenn Moab hier als Waschschüssel bezeichnete, da wo das dreckige Wasser drin landen muss, und zum anderen aber auch nochmal ein Stück weit ein Hinweis, dass Moab tatsächlich auch, wie ich es eben schon sagte, ein Stück weit auch zur Reinigung Israels immer wieder gedient hat. Zum Beispiel über diesen Einfall der Moabiter, wovon wir eben gelesen hatten, immer mit dem Ziel Gottes, sein Volk wieder zurückzuholen in die Spur, so nenne ich es mal. So, das ist die Situation. Wir haben jetzt was gelernt über die Zeit, in der die Geschichte spielt. Wir haben was gelernt über den Ort. Und wir haben etwas gelernt auch über das, über den Land und Leute, wo die Familie jetzt gelandet ist, Land der Moabiter. Und dann habe ich mich gefragt, alles schön und gut, aber was hat diese Geschichte jetzt mit mir zu tun? Was kann ich jetzt heute Morgen oder im Vorfeld, was kann ich dafür, daraus lernen? Wie kann ich mit dieser Geschichte, mit diesen 10 Versen jetzt im Glauben wachsen? Wo ist der Bezug zu heute? Und da möchte ich folgende Antwort geben oder folgendes, sage ich mal, ist mir persönlich dann wichtig geworden oder lebendig geworden, so möchte ich es mal nennen. Das eine ist, ich glaube, es gibt eine Parallele zur heutigen Zeit, denn in Richter 21, das ist ganz am Ende von dem Richterbuch und nur ein paar Zeilen weg von dem ersten Vers des Buches Ruth, da liest man, damals gab es noch keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Es ist jetzt erstmal gar nicht abfällig oder so gemeint, oder verstehe ich erstmal nicht, jeder tat, was er für richtig hielt, so ein Stück weit, ja, ist mal so eine Bestandsaufnahme. Und ich habe gedacht, wenn wir das heute sagen würden, das passt ziemlich gut, jeder tat und tut, was er so für richtig hält. Jeder überlegt, was ist gut für mich? Mir ist der Panikrocker Udo Lindenberg eingefallen. Ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Ja, das ist heute so ein bisschen ein Typ. Ja, ich mache mein Ding und die anderen sollen ihr Ding machen. Jeder tat, was er für richtig hielt. Ich überlege mal, was ist gut für mich? Wie oft habe ich das schon gehört? Was kann ich genießen? Die, ich sag mal, man macht sich schon auch Gedanken, ja, wie verbringe ich meine Freizeit? Ich habe jetzt gehört, man redet jetzt mittlerweile von Life-Work-Balance anstatt von Work-Life-Balance. Das heißt, man dreht jetzt irgendwie auch alles um und ja, alles ist ein Stück weit individuell. Und ja, vielleicht habe ich gedacht, entspricht das ja so ein Stück weit mit dieser Beschreibung der Zeit aus Richter 21, jeder tat, was er für richtig hielt. Das ist die erste Parallele und da habe ich gedacht, vielleicht ja, müssen wir einfach auch mal hinhören, weil es gar nicht so weit weg ist von dem, wie es bei uns so aussieht in unserer Gesellschaft, unserem Land, unserer Zeit, unserer Welt. Und dann habe ich einen Gedanken gehabt, dass ja, auch schwere Zeiten, zum Beispiel hier Hungersnot, das Ergebnis der Folge unseres Ungehorsams sein können. Bei Israel war das sicher so. Und dass es quasi ein Erziehungsmittel ist, auch schwere Zeiten von Gott zu bekommen und Zeichen seiner Treue, zurück wieder uns auf ihn zu besinnen, unser Vertrauen wieder auf ihn zu richten und quasi uns wieder zurückzuholen. Und ich habe das gedacht, ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe das schon öfter gedacht, wenn mir es mal nicht so gut geht, irgendwie eine Krankheitssituation kam und so weiter, dann ist mir das oft zum Segen geworden. Dann habe ich das nicht so verstanden als ob ich jetzt da die Strafe für eine ganz spezielle Sünde jetzt miterleben musste. Aber mir ist es zum Segen geworden, weil ich wieder zurückgekommen bin oder mehr zurückgekommen bin in die Nähe Gottes, weil ich wieder mehr Vertrauen auf meinen Gott setzen musste. Und im Nachhinein habe ich oft gedacht, wie gut ist es, auch solche Zeiten zu haben, wo wir wieder rausgeholt werden aus unserem Trott, vielleicht weg von Gott, ein Stück für Stück für Stück, unser Vertrauen doch wieder ein bisschen mehr auf uns, was wir für schwere Männer sind und was wir alles in der Kontrolle haben und so weiter. Und oftmals haben solche Zeiten bei mir persönlich mich dazu wieder ein Stück weit zurück in die Gottesnähe geführt. Und ich glaube, das ist gut. Und ich habe dann hinterher gedacht, ja, das war gut, das zu leben. Und ab und zu bete ich auch, dass Gott mir Blockaden in den Weg legt, wenn ich in der falschen Richtung unterwegs bin. Und vielleicht sind diese Blockaden halt nicht immer angenehm, sondern können eben auch schwere Zeiten sein. Von daher möchte ich auch diese schweren Zeiten, hier die Hungersnot, bei uns ist es vielleicht irgendwas anders, immer auch ein Stück weit wahrnehmen und überlegen, welchen Segen, welche Güte, welche Treue will mir auch Gott durch diese schweren und in diesen schweren Zeiten auch zukommen lassen und zeigen. Und möchte mich eben dann nicht jetzt mit aller Gewalt diesen Zeiten entziehen oder diesen Gedanken da völlig von mir weg abweisen, wie der Elimelech. Und ich finde, der Elimelech ist jetzt hier jemand, der entzieht sich ein Stück weit dieser Erziehungsmaßnahme Gottes. Verständlich ist das irgendwie. Er sucht natürlich nach einer Lösung. Er sucht auch nach einer guten Lösung für seine Familie. Er hat ja ein Problem, Hungersnot. Und er geht aber hier den vermeintlich bequemeren Weg. Ihr erinnert euch, Moab, Bequemlichkeit. Und entzieht sich damit ein Stück weit auch dieser Erziehungsmaßnahme Gottes. Und was wir hier lesen, ist eigentlich, er will dem Tod entgehen und findet in Moab aber letztendlich den Tod. Und ich möchte doch an einer Stelle mal vorgreifen, auf das Ende hier unseres Buches. Später werden wir von einem Mann hören, Boas. Und dieser Boas, ganz im Gegensatz zu Elimelech, bleibt der im Land und hält diese Hungersnot aus, macht sie mit. Und wir lesen, dass dieser Boas am Ende ein gesegneter Mann ist und zum Uropa Davids wird und mitten in der Generationenfolge und Segenslinie Gottes zu Jesus steht. Also zwei Männer, der eine bleibt in dieser Erziehungsmaßnahme und findet den Segen, der andere versucht sich ein Stück weit dieser Erziehungsmaßnahme zu entziehen und findet den Tod. Und ich habe so gedacht, die einfachen und bequemeren und augenscheinlichsten Wege sind vielleicht nicht immer die Wege zurück in den Willen Gottes und in seine Fülle. Und Gott ist unser Vertrauen eben wichtiger als unser Verstand. Und wir treffen oft, und ich beobachte mich dabei auch selbst, wir treffen oft sehr viel Entscheidungen mit unserem Verstand überlegen. Aber wir haben dann vielleicht hier und da auch mal ein schwaches Vertrauen, kein großes Vertrauen. Und genau das ist das, was Gott will. Er will nicht, dass wir uns in erster Linie auf unseren Verstand verlassen, sondern in erster Linie auf das Vertrauen ihm gegenüber. Und ich glaube, dass Gott es auch mit einer solchen Hungersnot oder mit anderen schweren Leben in unserem Wegen ja auch so tun kann, uns nochmal zu erinnern. Ja, und dann sage ich mal ganz konkret, für meine Situation habe ich mir dann überlegt, viele von euch haben ja mitbekommen aus den Medien, der Continental-Konzern hat beschlossen, das Werk in Wetzlar zu schließen und alle Mitarbeiter zu entlassen bis zum Jahresende. Ich werde auch mit dabei sein. Das heißt, ich bin auch in ein Stück weit in einem Problem gelandet. Und dann habe ich so überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Eine neue Arbeitsstelle finden, was überhaupt tun und so weiter. Und ich habe dann so gedacht, ich möchte versuchen, auch Gottes Führung in dieser problematischen Situation zu sehen und einfach auch zu fragen, was Gott will, was er möchte. Und nach seinem Willen, seinem Weg und seiner Weisheit für mich zu fragen. Und ich habe dann so gedacht, vielleicht ist es einfach auch dran, zu überlegen, wo sind die Wege, die nach Moab gehen, damit man diese vermeiden kann. Vielleicht die Wege, sagen wir mal, die einfach die Bequemlichkeit und Sorgenfreiheit in den Vordergrund stellen. Das heißt, will ich zuerst nach einem Job oder nach einer Anschlussarbeitsstelle suchen, wo ich sag mal, einen maximalen Verdienst habe und bin damit dann auch potenziell sorgenfreier unterwegs? Soll das meine Maßgabe sein? Will ich nach einem Job suchen im Sinne von Bequemlichkeit und Sorgenfreiheit? Und da habe ich gedacht, ja, ich möchte auch da jetzt mal aufpassen und nicht in Richtung Moab mich aufmachen, so möchte ich es mal nennen, und die Sorgenfreiheit und Bequemlichkeit, sagen wir mal, an oberste Stelle zu setzen. Dann habe ich überlegt, ja, Moab war ja auch das Land, das für Hochmut, Stolz und Geltungsdrang steht. Habe ich so gedacht, ja, man kann natürlich auch mit einer neuen Arbeitsstelle, einer guten Position, ja, was nach außen darstellen. Mensch, der hat die Position, der hat das und das, was er da so nach außen kehren kann und so weiter. Wo dann vielleicht ein Stück weit Stolz und Hochmut und Geltungsdrang dann auch bei der Wahl einer neuen Arbeitsstelle eine Rolle spielt. Und ja, habe dann so gedacht, auch da möchte ich aufpassen, nicht Richtung Moab mich aufzumachen, sondern einfach auch da zu fragen, was Gott will. Und ja, ich denke halt, dass bei Gott und Gottes Wertschätzung, die wir am Ende bekommen, und die Fülle Gottes, die wir am Ende sehen werden in unserem Leben, wenn wir seinen Willen tun, seinen Weg gehen, dass es einfach mehr ist, wie nach Moab zu gehen, wo vielleicht Bequemlichkeit, Sorgenfreiheit, wo vielleicht, ja, man was gilt oder sonst irgendwas. Und das habe ich so für mich in meiner Situation einfach mir überlegt, wie lösen wir das auch als Familie, wie lösen wir diese Situation. Ja, und soweit möchte ich mal meine Gedanken gesagt haben, sage ich mal. Und ja, ich war dann am Ende erstaunt, wie lebensnah dann doch so eine Geschichte auch werden kann. Jetzt habe ich noch eine Ergänzung. Der Moritz, der sitzt heute Morgen hier. Der Moritz, ich verrate jetzt wahrscheinlich keine Geheimnisse. Die Marie, die da neben ihm sitzt, die wollen im Sommer heiraten. Und der Moritz, der hat heute seinen letzten Tag hier in Steinbach, bevor er einen neuen Job in Fritzlar anfängt. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht können wir auch einfach mal diesen neuen Weg, der ja auch ein Stück weit ungewiss ist vor dem Moritz und der neue Lebensabschnitt ab Sommer, dann auch einfach mal ganz bewusst an deinem letzten Tag, bevor du deinen neuen Arbeitsplatz dann in Fritzlar beginnst, auch mal ja, unter den Segen Gottes stellen. Und ja, ich lade ein, dass jemand vielleicht auch mal für den Moritz bittet, und die Marie ist auch da, die können wir gerade mit einschließen. Ja, damit wäre ich am Ende, und ja, wäre schön, wenn jemand sich auch da für den betet, und dass es nicht ein Weg wird nach Moab da in Fritzlar, sondern dass es ein Weg wird, ja, wo du den Willen Gottes tust.